bürokratisch und man muss sich ja auf einen gewissen Vertrag dann eben halt auch einigen und dann werden da eben halt, sagen wir, die haben ihren Standardvertrag und das ist ein Knebelvertrag, wo du sagst, jetzt verkaufe ich meine Seele. Und was hast du denn aber für andere Optionen? Also letztendlich gibt es da nicht groß was zu verhandeln. Ne? Dann kann da vielleicht noch das eine oder andere Detail dann irgendwie noch sagen, ja, das geht gar nicht. Aber insofern, man bekommt dann eben halt sozusagen einen Vertrag, wo gesagt wird, ja, so und so viel Alben habt ihr bei uns zu machen. Und wir finanzieren euch die Alben, wir finanzieren euch auch, das, sag ich mal, alles, was drumherum passieren muss, Tour und so weiter und so fort. Aber ihr steht dann bei uns in der Kreide, bis sozusagen das ganze Geld dann am Ende des Tages wieder eingespielt ist. Und das unterschreibst du oder lässt das? Also, sag mal.
Gab es da kurz Diskussionen, dass ihr überlegt habt, also ich weiß gar nicht, ob euch das, wie du das heute beschreibst, alles damals so bewusst war, also beim Durchlesen
mit,
des Vertrags?
Mit Anfang 20, sage ich mal, steckst du da so tief in Vertragsdetails natürlich noch nicht. Ich denke, Reiko hat das relativ gut verstanden schon, was da so geschrieben stand. Ich habe mich da ein bisschen drauf verlassen. Ihr werdet schon das Richtige entscheiden. Nein, so ganz so blauäugig war ich da nicht, aber ich habe das, sage ich mal, ich habe da einfach gesehen, da ist eine Chance und die sollten wir jetzt nutzen. Also.
Und da kann man übrigens auch nochmal einhaken, weil das ist historisch auch vielleicht nicht ganz unwichtig, wie wichtig damals Plattenlabels waren. Es lag vor allen Dingen daran, das kann man an eurem Beispiel ganz gut sehen, klar, die Produktion war auch schon wichtig, also ein Album herzustellen, aber ihr habt ja gezeigt, das kann man auch noch selber machen, ja, mhm. Also mit 15.000 Mark und einem Aufnahmestudio irgendwo in der Kirche.
Das machst du einmal und nicht ein zweites Mal, weil dann hast du schon 30.000.
Dann sind es schon 30.000 und das Entscheidende, da komme ich jetzt drauf, ist nämlich der Vertrieb, die Aufmerksamkeit, die ganze Promomaschine, die eben noch in den 90ern die Plattenfirmen anwerfen konnten, weil es damals eben noch kein Internet, Streamingdienste, soziale Medien gab. Das könnte man ja heute auch alles mitunter machen, um diese Aufmerksamkeit zu erzeugen. Heute ist es wiederum schwieriger, weil ganz viele es machen können, nämlich fast alle, um nicht zu sagen eigentlich alle. Und deswegen war sozusagen die Plattenfirma so das Entscheidende, das war ihr Trumpf, kann man sagen, ne? Dass sie sagen konnten, wir sorgen dafür, dass die Leute überhaupt erstmal bundesweit wissen, dass es Green Hill gibt.
Das ist auf jeden Fall ein Trumpf gewesen, aber das war eigentlich auch schon ein Vertrag, wo man sagt, da konnten wir von Glück reden, dass wir so einen Vertrag bekommen haben, weil viele Plattenfirmen sind da schon zu Bandübernahmeverträgen übergegangen. Das heißt, die Band produziert sozusagen ihr Material selber und die Plattenfirma kauft dieses Material dann sozusagen auf und kümmert sich dann um die Vermarktung. Also wir hatten ja im Prinzip einen Vertrag bekommen, wo gesagt wurde, wir gehen auch in die Kosten der Produktion, schießen euch das eben halt vor. Und das ist, sag ich mal, schon ein Vertrag gewesen, der ganz lukrativ war, weil du kommst dann eben halt auch in Studios, die dir sonst vielleicht verwehrt bleiben. Also wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber geredet, Conny Planck Studio, das Studio in Köln, der Emil Elektroler, wo eben halt Leute wie Westernhagen und nicht Westernhagen.
Also Conny Planck hat Kraftwerk auch produziert und so. Es war wirklich bekannter Produzent, der da schon nicht mehr gelebt hat. Also seine Frau hat das Studio weitergeführt, hast du gesagt. Und da kann man da schon hin. Das war schon was in den frühen 90ern.
Absolut. Also das waren dann eben halt wirklich große Studios, wo du 2.000 bis 2.500 D-Mark am Tag bezahlen hättest müssen, um da überhaupt reinzukommen. Und sag mal, wenn die Plattenfirma das letztendlich dir erstmal vorschießt, dann stehst du zwar dann mächtig in der Kreide bei denen, aber sagst ja, okay, ich habe zumindest jetzt erstmal nicht das finanzielle Risiko zu tragen.
Fühlt man sich dann eigentlich so, du bist ja auch ein kreativer Kopf, dann unter Druck gesetzt, also wenn man so einen Vertrag unterzeichnet, also ihr habt dann offenkundig, ihr habt am Ende nur 2 Alben für die Amy gemacht, war also jetzt kein 5-Alben-Vertrag offenkundig, aber fühlt man sich ja auch kreativ unter Druck gesetzt, nach dem Motto, jetzt haben wir unterschrieben, jetzt müssen wir auch liefern, jetzt müssen wir erstmal die Songs herschreiben, ne?
Ich glaube so, in diesem Business-Denken waren wir gar nicht gefangen, also wir wollten Musik machen, das war eben halt wir waren überzeugt von dem, was wir da machen, weil wir eben halt auch nicht dieses Feedback, was heute Menschen bekommen, die eben halt Musik starten. Wir waren eben halt in unserer Bubble gefangen. Wir haben dieses Feedback einfach nicht gehabt. Wir haben einfach gesagt, wir machen, sind davon überzeugt und wir werden später dann sehen, ob das eben halt andere irgendwo auch begeistert. Und genau, und so waren wir davon überzeugt und in diesem Business-Denken waren wir gar nicht gefangen. Wir wollten einfach nur Musik machen. Das war alles, was wir da machen wollten.
Und dieses Unterlabel Amy Harvest existierte von 1992 bis 1994, also genau in der Zeit, als ihr dann auch dort unterschrieben habt. Und das stelle ich mir so ein bisschen so vor, und du kannst das gerne nochmal bestätigen, als ob das so fast so der Idealfall war, weil die sich wirklich um euch gekümmert haben und offenkundig auch gleichzeitig genügend Freiheiten gelassen haben. Und die haben sich gesagt, schreibt doch mal eine Hitsingle oder sowas.
Also das ist absolut, du beschreibst es das wirklich so, wie es in meinem Empfinden, wie gesagt, ich bin als einzelne Person dieser Band jetzt gerade hier, aber in meinem Empfinden war es exakt so, wie du es beschreibst. Wir hatten wirklich einen Glücksgriff mit Harvest bekommen, weil die weder reingeredet haben, was den künstlerischen Aspekt anging, noch, dass sie in irgendeiner Form uns da, also es war wirklich eine super Zusammenarbeit mit den beiden, die da Harvest eben halt in Berlin damals gegründet und betreut haben. Und das waren wirklich Glücksgriff für uns, ja.
Wir werden jetzt nochmal eine kurze Musik hören, weil das spielt ja auch immer eine Rolle. Was war das eigentlich für eine Zeit, werden einige sagen. Viele würden ja immer die frühen 90er überschreiben, wir wahrscheinlich auch. Seattle ist schon gefallen. Grunge-Bands genau. Wie Pearl Jam und Nirvana war damals eigentlich vor allem die Musik der Stunde in der ersten Hälfte der 90er. Dann kam Britpop hinzu. Ich glaube, das hat euch eher dann mehr beeinflusst. Aber wir reden ja noch von 1993 jetzt etwa. Und da hast du jetzt auch Musik mitgebracht, die ihr in der Zeit gehört habt?
Also es war, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Die erste selbstproduzierte Scheibe war ja noch so ein bisschen die Findungsphase, also wo wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen unseren Stil finden, und die ist auch stilistisch, sage ich mal, relativ divers noch. Und das erste Album, was wir dann bei der EMI Electrola gemacht haben, das Toulouse-Album, war dann wirklich sehr stark geprägt von diesen Noise-Pop-Einflüssen, die wir eben halt ja am Anfang schon mal kurz besprochen haben. Und eine Band werden wir jetzt mal hören, das ist Slowdive, der Song heißt Schein, und der müsste so auch aus dieser Zeit 93 stammen. Also können wir da mal reinhören, und dann weiß man so ein bisschen, von was wir reden.
Das Schöne ist, Alec, dass wir bei unserer eigenen Sendung auch immer wieder Musik entdecken, entweder gegenseitig von unseren Vorschlägen, aber auch heute von unserem Gast Frank Hillmann von Green Hill. Das war jetzt Slow Dive, eine britische Band mit dem Song Shine. Und ganz interessant, wir haben eben schon Off the Records gesprochen, sehr, sehr sphärisch, dem, jetzt nehme ich mal die Begrifflichkeiten, Noise Pop eher zugeordnet, oder ist es die Fortführung, um jetzt mal ganz wissenschaftlich zu kriegen, hin zum Dream Pop? Also es hat ja wirklich was Verträumtes in dem Fall, ne? Also
und diese, sehr melancholisches. Diese Begrifflichkeiten kann man jetzt entweder sagen, ja, man verzichtet generell drauf. Es gab ja noch einen Begriff, Shoegaze, der sich am stärksten sogar etabliert hat.
Also der Schuhblick, weil man beim Tanzen dann verträumt auf die Schuhe schaut.
Daher kommt das wahrscheinlich, weil das so introvertierte Musik ist, dass die Macher selber, also die Band sozusagen beim Spielen eher auf ihre Schuhe guckt als ins Publikum. Also die sind sozusagen so introvertiert, dass sie eher auf ihre Schuhe starren, als Kontakt zum Publikum aufzunehmen. Und daher wurde der Begriff Shoegaze entwickelt. Ich finde ein bisschen ja, gaga, letztendlich hat der sich absolut, also jeder, der sich mit dieser Musik beschäftigt, würde eher was mit Shoegaze heute anfangen können, als mit Dream Pop oder mit Noise Pop. Also das ist so der Begriff, der sie am stärksten etabliert hat.
Und das ist ganz interessant, du hast ja eben gesagt, ne, also man muss jetzt ganz genau hinhören, um einen Gesang zu hören, aber das ist das Prinzip, das sozusagen, du hast es schön beschrieben, jetzt eben off the records, dass die Stimme ein weiteres Instrument ist, und ein bisschen war das auch in einigen Songs von Green Hill so.
Also in der Toulouse, die wir dann als nächstes da mal reinhören werden, war das absolutes Prinzip dann so. Ich war sehr begeistert von dieser Idee, ich war nie ein Frontmann im klassischen Sinne, dass ich jetzt irgendwie Akrobatik auf der Bühne aufgeführt habe. Ich habe da das Motto von Liam Gallagher gepflegt, wer Akrobatik will, soll in den Zirkus gehen. Und mir kam das sehr entgegen, weil ich von Haus aus auch tendenziell eher so ein introvertierter Mensch auf der Bühne war und bin, und insofern kam mir das sehr entgegen, dass der Gesang selber jetzt gar nicht so die dominante Rolle bei uns übernommen hat, sondern eben halt eher eingebettet war in diesen Wall of Sound der Gitarren und der Keyboards und letztendlich war das so ein bisschen, das hatte einfach was mit der Persönlichkeit auch zu tun gehabt.
Und kam da ab und zu auch mal so Kritik von außen in der Produktion, dass dann Toningenieur oder die Plattenproduzenten selbst gesagt haben, ey, Entschuldigung, man hört den Gesang gar nicht, mach den doch mal bitte ein bisschen lauter, die Spur.
Das war die oft geführteste Diskussion. Es wollte keiner wahrhaben, dass es so gewünscht war und so gewollt war. Also man versteht ja gar nichts, man versteht ja den Text nicht. Und da wurde dann eben halt von uns erwidert, ja, aber das ist so gewünscht. Also lass uns das doch bitte so machen. Also die Diskussion haben wir mehr als einmal geführt, ja.
Da sind wir wieder so ein bisschen dann bei den Studioaufnahmen, die ihr dann in Köln?
In Köln, ja. Toulouse war in Köln, im Marwick-Studio. Mhm. Da, wo eben halt, sag ich mal so, von der EMI dann letztendlich die Künstler da so auch begleitet wurden, ja.
Und dann ging die Promo-Marketing-Maschine los, oder was gab es, ich sag mal, für Ideen jetzt seitens des Labels zu sagen, wir wollen jetzt 10.000, 100.000 Einheiten von der CD verkaufen. Da gab es schon gewisse Vorgaben oder Vorstellungen, und dann auch, was mich interessiert, was die Tournee angeht, das wird ja wahrscheinlich alles relativ professionell gelaufen sein, aber auch da muss man ja sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf den deutschen Raum oder machen noch Österreich-Schweiz dazu, oder man hat die Idee, man geht jetzt 3 Jahre auf Tour oder nur ein Jahr oder nur als Promo.
Also man muss verstehen, dass solche großen Labels wie die Emil Electrola wie Planwirtschaft funktionieren. Also die haben da ihr ganz klaren Konzepte, und das Programm wird dann eben halt abgearbeitet. Sie machen da wirklich im Vorfeld einen Plan für die Band. Das wird mit der Band auch ein Stück weit abgestimmt, und dann wird eben halt dieser Plan durchgezogen. Bei uns hieß es eben halt, wir machen kein Video. Wir machen ein Mitpreis-CD, das heißt, die Toulouse ist jetzt, sage ich mal, von der Länge her so konzipiert worden, dass man sagt, sie überschreitet nicht ein bestimmtes Zeitfenster, so dass es eine Vollpreis-CD wird, sondern die können wir eben halt, was weiß ich, für damals 20 D-Mark oder 25, ich weiß es nicht mehr genau.
Viele Neuerscheinungen haben damals einzuordnen, genau. So 34 Mark etwa gekostet, um die 30 Mark,
genau, und genau. 10 Mark günstiger. Und die war dann eben halt dadurch 10 Mark günstiger, und das dritte war eben halt, wir planen mit euch eine Tour, wo ihr Support von irgendeinem großen deutschen Act eben halt macht. Das, da war eben halt auf der einen Seite Philipp Bohr im Gespräch. Und wir haben uns dann aber für Bobo in the White Wooden Houses entschieden, schlicht und ergreifend, weil es aus unserer Sicht besser passte, von der Stimmung her und und die Band kam ja auch sozusagen aus dem östlichen Teil der Republik. Und die Konditionen waren einfach auch die besseren. Also wir hatten da eben halt wesentlich mehr Tourdaten mit Bobo zusammen, als wir das bei Philipp Bohr gehabt hätten.
Und dann wart ihr wie lange unterwegs? Ja, nee,
wahrscheinlich. Nein, das war eine Tour im Westen, die ging so 20 Tage, würde ich sagen, und eine Tour im Osten, die ging so 20 Tage. Also so, dass man so anderthalb Monate als Support dann eben halt so unterwegs war. Mhm.
Weil du sagst, ihr habt euch selber dann die Hauptband ausgesucht. War das dann auch so, dass es vom Publikum passte? Das ist ja immer der Klassiker, dass als Vorband kann es undankbar sein, dass man dann ausgebuht wird, im allerschlimmsten Falle. Aber
das wäre wahrscheinlich bei Philipp Bohr eher der Fall gewesen als jetzt bei Bobo. Also Bobo hat uns auch vorneweg in Berlin, da hat man einen Auftritt im Roten Salon damals. Und da haben uns
in der Volksbühne.
In der Volksbühne, genau. Und da haben uns Bobo dann eben auch besucht. Die ganze Band war da, soweit ich weiß, zumindest Bobo und Heise. Und die haben uns da eben halt angeguckt, was wir da so machen, und waren eigentlich so ganz positiv angetan. Also die haben uns ein positives Feedback dann eben halt noch dort vor Ort gegeben und haben gesagt, hey, wir passen ganz gut zusammen. Und damit war das eigentlich auch so schon mal ein gutes Gefühl, mit denen da eben halt an den Start zu gehen.
Ist jetzt ja alles mehr als 30 Jahre her. Hast du noch Erinnerungen an die Tour? Also gibt es da so bestimmte Momente? Ja,
ja, okay. Absolut. Also es war, ich sag mal, wir waren 1991 stand ich mit Reiko irgendwie, glaube ich, bei Sugar Cubes in der Butch Cup und haben uns eben halt Sugar Cubes Björk, wird dir was sagen. Das war die erste Band von Björk. Ne, also und die haben immer eine Butch Cup gespielt.
Und Butch Cup, erklär kurz.
Also ist in Frankfurt ein eingefleischter Laden.
Okay, also Butch Cup hört man immer so die Künstler und Bands, die dann zwei, drei Jahre später schon noch größer sind.
Ne? Und da, die haben wir uns angeguckt und da steht man dann so als gerade die den Band gegründet haben und ach, hier möchten wir auch irgendwann mal spielen, und dann spielst du zwei Jahre später schon eben halt an diesem Ort, und das ist natürlich unwirklich, ne? Also dann stehst du da und denkst dir so, hey, vor zwei Jahren habe ich noch davon geträumt, hier zu stehen, und dann steht man plötzlich auf der Bühne und ja, das ist schon also da habe ich gute
Wie viele Menschen werden das gewesen sein? Also sind es dann eher 10.000, eher 2.000? Also auf jeden Fall schon eine anonyme Masse, kann man sagen.
In Osten der Republik waren es mehr, weil, wie gesagt, Bobo kam ja aus dem östlichen Teil der Republik. Da waren es eher so zwischen 2.000 und 3.000 im Schnitt so pro Auftritt. Und im Westen waren es, würde ich so sagen, so anderthalb bis 2.000. Also so irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, weniger. Aber alles auf einem recht guten Niveau, wo man als Vorband natürlich sehr stark von profitiert, wenn man, sag ich mal, vor so einem Publikum da immer halt spielt.
Und ihr habt wahrscheinlich eine halbe Stunde etwa gespielt oder so. Ich weiß nicht, wie lange.
Ja, 40 Minuten tatsächlich.
40 Minuten sogar, relativ lange,
ja. Und Merch war dann auch ein Thema bei euch? Also kleine CDs wahrscheinlich, aber habt ihr irgendwie so
T-Shirts oder irgendwas? Wurde dann so organisiert, dass man dann so ein bisschen Merch. Man muss noch verstehen, das eine ist das Label und das andere ist nochmal der Verlag. Also man schließt eigentlich zwei Verträge. Man schließt einmal mit einem Plattenlabel einen Vertrag um das Musikalische drumherum und dann nochmal mit einem Verlag um das ganze Werbe drumherum. Wir waren in beiden Fällen bei der EMI. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu einem ganz anderen Verlag, als die Plattenfirma sitzt. Also insofern war das bei uns eben halt alles in einem Haus sozusagen.
Wir verweilen noch mal ganz kurz in der Konzertsituation, weil sonst habe ich die Fragen wieder vergessen, weil du gerade gesagt hast, ja, ganz unterschiedlich im Osten, ein bisschen mehr Zuschauer und Zuschauerinnen als im Westen, aber weil du vorhin ja so meintest, im anderen Zusammenhang, du bist eher so ein introvertierter Sänger und nicht für Akrobatik zuständig. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie du das als Sänger wahrgenommen hast. Also schaust du dann immer, wahrscheinlich sieht man ja auch kaum was, wahrscheinlich durch die ganze Licht Lichttechnik blickt man wahrscheinlich eher so geblendet so ins Publikum hinein. Oder ist es so, wie ich es von Vorträgen kenne, dass man sich eine Person raussucht und die einfach so anschaut und so tut, als wenn man die ganze Zeit nur zu ihr spricht?
Sowohl als auch. Also ich würde tatsächlich, beschreibst du da verschiedene Szenarien. Auf der einen Seite sieht man manchmal gar nichts, ne? Dann ist das so, sagen wir mal, das Publikum eher so irgendwie so ein schwarzes Loch, wo man reinguckt. Dann haben wir aber, sage ich mal, bei unseren Auftritten immer sehr stark unser Publikum auch selber geblendet. Und in dem Moment guckst du dann eben halt in 1000 Gesichter und siehst dann eben halt wirklich, da musst du dir dann irgendwie so einen Fixpunkt suchen, wo du sagst, so, jetzt lässt du nicht so die Blicke schweifen, und auf der anderen Seite konzentrierst du dich oder versuchst du zumindest dich ja auch auf deinen Part zu konzentrieren. Man schweift aber auch, also ich kann es nur von mir beschreiben, aber man schweift ab und zu auch mal ab und denkt sich so, der guckt aber blöde und da ist eben halt ein sehr freundliches Gesicht und so weiter und so fort. Also sollte man aber nicht, also man sollte ja schon bei dem bleiben, was man da gerade macht. Aber das kommt schon vor. Also,
ja. Du hast gesagt, also wir sind jetzt ja gedanklich beim zweiten Album, wenn wir auch gleich was hören, Toulouse, hast du schon gesagt, und ihr habt euch eben dafür entschieden, mehr eben live da reinzustecken, beziehungsweise das Label und weniger Musikvideos, weil auch die Zeit, als Viva, der Musiksender, aufgekommen ist. Und heute würde man die Entscheidung übrigens absolut nachvollziehbar finden. Damals war aber Musikvideo gerade im deutschsprachigen Raum der heiße Scheiß. Ich will jetzt darauf hinaus, Image von euch, ne? Du hast uns im Vorfeld auch so manche Fotos gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie ihr damals gekleidet wart. Später wart ihr oft schwarz angezogen, du mit Schlips. Also habt ihr euch über sowas Gedanken gemacht? Ich meine, heute hast du jetzt einen hellen Pullover an. Das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht, wird nicht dein Bühnenoutfit jetzt auch in der Zentrale halt zu werden, sondern man macht sich da ja schon und wahrscheinlich auch damals Gedanken, wie man nach außen visuell wirken möchte.
Also bedingt, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir so als, sag mal, wenn man heute so Bands sieht, ich weiß nicht, kennt ihr The Hives zum Beispiel, die dann eben halt wirklich so schwarz-weiß, und dann muss das eben halt alles so stimmig sein, und das ist so ein Marketingkonzept. Also so ganz ausgefeilt war das bei uns nicht. Dass wir haben dann eben halt so gesagt, hier sind jetzt gerade weite Schlabberklamotten eben halt angesagt. Ich hatte damals auch mal eine Zeit lang längere Haare, sah völlig behindert aus, aber war eben halt so ein bisschen eine Testphase. Man hat da eben halt, aber das war jetzt nicht so. Wir sind übrigens mal zu einem Konzert von Nick Cave gegangen in Tempodrom damals und sind da wirklich in Batik-Shirts aufgetaucht. Und dann hat man so uns zwischen 2.000 bis 3.000 schwarz gekleideten Leuten als Fahrpunkte wahrgenommen. Das war sehr, sehr interessant. Also sowas hat man sich dann auch mal ausgedacht, wie man so Kontraste schaffen kann.
Wie man dann auch auffällt. Ja, genau. Aber du, was du gerade gesagt hast, also ihr hattet manchmal auch schwarz getragen, da hat es eher so ein bisschen so einen dandyhaften Look gehabt. Also die Cave ist dann wirklich eine Referenz oder auch Brian Ferry oder so. Ja. Aber ich höre raus, es war jetzt nicht, stand nicht so sehr im Mittelpunkt.
Nein, stand nicht so sehr im Mittelpunkt.
Wir hören jetzt vielleicht erstmal was, das ist das Schöne, dass wir im Radio ja auch Musik hören können, nicht nur über Musik sprechen. Mhm. Von der Toulouse hast du, ich glaube, den Titelsong sogar rausgesucht.
Ja, da habe ich den Titelsong, um jetzt mal so ein bisschen diese Idee des Noise Pop auch zu dokumentieren. Also die Toulouse selber ist sehr homogen in diesem Stil gehalten, war aber auch tatsächlich die einzige, die so, sag ich mal, so klar in diese Richtung geht. Ja.
super spannend zu hören. Also was du auch beschrieben hast, der Unterschied zwischen der ersten CD, zwischen dem Finden und die zweite CD dann schon diesen, ja, neues Sound zu haben. Und auch das Stimmliche finde ich, das war jetzt so auch ganz interessant zu sehen, der Unterschied zwischen dem ersten Song und dem zweiten, erkennt man doch schon recht gut.
Ja, ja.
Ist auch schön, wahrscheinlich für dich selber, die Songs zu hören. Das Album ist in dem Fall Toulouse, das zweite Green Hill Album, 32 Jahre alt. Und ich habe jetzt schon gedacht, als du es jetzt eben angekündigt hast, für dich, drei Alben habt ihr insgesamt gemacht, ist es das Lieblingsalbum, wo alles Gute zusammenkommt, kann man sagen?
Ja, also A, weil die Rahmenbedingungen, wie gesagt, dann gestimmt haben mit Harvest und unseren Betreuern da bei Harvest eben halt. Wir waren unwahrscheinlich viel in Berlin zu der Zeit auch. Wir haben eben halt, sag ich mal, ein bisschen so Berlin als zweite Heimat. Wir haben zwar in Erfurt gewohnt, aber waren eben halt viel in Berlin, weil Harvest eben halt in Berlin ansässig war. Wir haben ab und zu auch mal bei denen im Studio dann eben halt in den Büros geschlafen und so. Also das waren und wir hatten eben halt auch in Berlin, sag ich mal, viele, viele Fürsprecher, was vom Radio und so weiter und so fort. Also wir haben damals im Knark-Club zum Beispiel auf Eintritt also gespielt, weil die gesagt haben, uns ist das zu heiß, und dann war die Hütte eben halt am Ende voll. Also in Berlin hatten wir da schon ganz gutes Standing dann zu der Zeit,
ja. Das ist ja auch, deswegen habe ich vorhin oder wir vorhin den Vergleich gebracht, dass ihr, es war ja jetzt kein Wettbewerb, so nach dem Motto, welche der Erfurter Bands kommt als erstes an, aber ihr seid dann, wir reden vom Jahr 1993, da schon relativ weit gewesen, also nicht nur mit schon das zweite Album und bei einem großen Label, sondern eben auch in Berlin einen Club zu füllen, da gehört ja schon was dazu. Vielleicht trotzdem, also wenn wir dir zu zuhören, habe ich das Gefühl, das war die Jahre 1993, 94 die schönsten Jahre in der Geschichte von Green Hill. Wir werden so ein bisschen, es wird jetzt vergilbt, ja, also die Rückblende geht los und
also ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, ihr hört jetzt meine Meinung dazu, also die Meinung eines Mitglieds von Green Hill, und ich würde das jetzt aus ganz persönlicher Sicht so beschreiben, also aus meinem Empfinden ja. Wie gesagt, wir hatten eine große Tour mit Bobo in the White Wooden Horses in verschiedensten deutschen Städten. Wir waren zweieinhalb Monate unterwegs und haben da eben halt Deutschland bespielt. Wir hatten ein tolles Team eben halt bei der Plattenfirma. Wir haben viele neue Leute kennengelernt, die uns da in irgendeiner Form dann eben halt auch Tipps gegeben haben, uns auch eben halt dann unterstützt haben in irgendeiner Form. Also das war schon, sag ich mal, es waren der Jahre, ne? Also wo man sagt, so, man hat viel erfahren, man hat viel mitbekommen, man hat eben halt auch ganz neue Sachen eben halt noch so Musikbranche betreffend kennengelernt. Also das war eine gute Zeit, ja.
Und wir hören auch raus, ich fasse jetzt immer ein bisschen für Alec und mich nochmal zusammen, was wir bisher auch selber gelernt haben. Also Erfurt, ich nehme jetzt mal das Wort, war schon eine kreative Bubble in der Zeit. Ja. Aber wenn man irgendwie natürlich bundesweit was rocken wollte, es gab noch nicht den Zughafen, muss man sagen. Nee. 10 Jahre später hätte man vielleicht mal angeklopft und gefragt, du, können wir hier mal aufnehmen und ein bisschen eine Platte aufnehmen. So hat es ja sowieso dann gemacht. Man musste dann schon in die großen Städte damals gehen, das waren Berlin, Köln. Ja. Und da hat dann buchstäblich richtig die Musik gespielt.
Ja, wir haben ja, wie gesagt, dann auch die Toulouse ist ja so entstanden, dass wir eine Vorproduktion gemacht haben. Da waren wir zum Beispiel im Hansa-Studio. Da haben wir dort Leute kennengelernt.
Also im alten West-Berlin, wo auch genau. Depeche Mode und David Bowie, also Depeche Mode auf jeden Fall aufgenommen haben.
Ja. Ja. Und dann eben halt im Mavic-Studio die CD aufgenommen. Da waren wir im nächsten Studio. Also haben da wieder neue Erfahrungen. Dann hatten wir einen dänischen Produzenten für die Toulouse gehabt. Der hat damals Laid Back zum Beispiel auch mitproduziert.
Ah, Sunshine Bakerman. Reggae. Und Bakerman,
ja, die genau, beiden großen Hits, ja. Und ja, also wir haben eben halt spannende Leute kennengelernt, die in irgendeiner Form uns ja auch immer wieder irgendwie Hinweise und Tipps geben konnten. Auf der Toulouse-Tour dann mit Bobo zusammen hatten wir ein Team aus Großbritannien mit dem Tontechniker, Bühnentechniker und dem Lichtmenschen. Haben wir von denen noch wieder irgendwo Inspiration bekommen. Also das war ein ständiger Austausch mit neuen Leuten, die irgendwo schon lange in der Musikszene unterwegs waren, und wir eben halt da so als Newcomer irgendwie ein bisschen immer auch, sag ich mal, mit offenen Augen und Ohren eben halt so unterwegs waren und erstmal alles aufsaugen, was man so mitnehmen kann. Ne?
Das Und da wir gerade so bei den schönen Zeiten sind, wir jetzt mal einen zweiten Song von diesem Album, weil das für dich ja so rund war, ja. Und weil wir jetzt schon in die letzte halbe Stunde gehen und dann müssen wir auch, wir müssen die Frage stellen, was ist passiert, ja, ne? Also genau. Dass die goldenen Zeiten dann irgendwann vorbei waren. Jetzt aber erstmal ein Song, den du gerne ankündigen kannst.
Ja, also das ist dann von dem Toulouse-Album der letzte Song, der heißt She und der ist dann wieder so sehr stark in diese Dream-Pop-Geschichte wie Slowdive, was wir vorhin auch dann gehört haben.
Von Green Hill, vom zweiten Green Hill Album Toulouse. Drei Alben sind insgesamt entstanden. Ihr hört weiterhin das Mixtape mit Reinhard und Elek hier auf Radio Frei, dem Freien Rundfunk Erfurt International. Und wir wandern so durch die Zeiten durch. Anlass ist die Tatsache, dass es eine einmalige Reunion von Green Hill gibt. Ursprünglich eine sechsköpfige Band, jetzt eine fünfköpfige Band. Und zwar in drei Wochen am Samstag, den 22. November in der Zentralheize in Erfurt. Es gibt noch Karten, aber wir werden am Ende der Sendung auch nochmal darauf eingehen. Bei uns zu Gast ist der Sänger von Green Hill, Frank Hillmann. Und wir haben eben so gehört, das war jetzt wieder, also wir ordnen immer so ein bisschen ein, sehr sphärisch, Dream-Pop, Noise-Pop. Und wir haben schon gesagt, das waren wirklich die goldenen Zeiten, das zweite Album. Ihr wart bei der EMI unter Label Harvest. Ja. Alles war gut. Und jetzt erstmal die, es gibt immer den Interview-Teil, wo man so diese unangenehmen Fragen stellen muss. Also, was ist passiert, dass dann auf einmal dann immer noch ein Album entstanden ist, aber irgendwie mit der EMI sich das dann langsam entfremdet hat?
Also EMI Harvest konnte dafür nichts, weil die waren selber selber Opfer einer Entscheidung. Sie wurden nämlich einfach dann eben halt auch gecancelt als Label. Die Mutterfirma hat eben halt gesagt, nee, wir möchten dieses Experiment nicht weiterführen. Wir hatten zu der Zeit aber schon die Vorproduktion zum dritten Album soweit, sag ich mal, vorangetrieben, dass wir, ich meine sogar als einzige Band von Harvest dann nach Köln zur Mutterfirma eben halt übernommen wurden und durften dort quasi unser drittes Album dann im Conny Planck Studio, was natürlich auch nochmal für sich eine super Erfahrung war, eins der renommiertesten Studios hier in Deutschland, wo Kraftwerk und Ultravox und viele, viele Größen der 80er Jahre eben halt dann, 70er, 80er Jahre dann eben halt produziert haben. Und dort durften wir produzieren. Und das war, sag ich mal, Glück und Unglück in einem, weil, wie gesagt, wir hätten gerne mit Harvest das weitergeführt, weil das waren die Menschen, die uns ja gefragt haben, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen, und die hätten das sicherlich und sehr gerne auch weitergemacht. In Köln waren wir da so ein bisschen, sag ich mal, wenn man es gut sagen will, eine von vielen. Ich würde es sogar so ausdrücken, dass sich da keiner so richtig für die Band dann eben halt begeistern konnte.
Und die vorhergehenden Ansprechpartner, die sind da woanders untergekommen, die waren plötzlich nicht mehr für euch zuständig.
Also Lothar Meinerzhagen war ohnehin in Köln immer schon eine große Nummer. Der hat dann wieder, sage ich mal, bestimmte Aufgabengebiete dann aus Köln dann wieder gemacht. Und die Gabi, die hat dann, sage ich mal, ein eigenes Label gegründet und hat sich da in Berlin eben halt so ein bisschen um die Techno-House-Szene da so ein bisschen gekümmert. Also die war da vom Herzen sowieso sehr stark, dann so in diese Richtung dann auch, weil Berlin war damals natürlich eine Hochburg für elektronische Musik unter Westbam, sag ich mal, und da war natürlich eine blühende Szene und eine blühende Landschaft, und Gabi hat sich da eben halt sehr stark dann auch so ein bisschen in diesen Bereich dann, sag ich mal, zurechtgefunden. Ne?
Habt ihr noch Kontakt?
Wir hatten lange Zeit noch Kontakt, ich nach meinem Ausstieg dann nicht mehr, nein.
Du bist also 99 ausgestiegen, kann man schon mal vorwegnehmen, und trotzdem jetzt nochmal der Bruch mit der EMI, ihr hättet da trotzdem theoretisch sagen können, gut, wir sind in Köln, dass ihr da ein drittes Album und insgesamt ein viertes Album für euch macht, das stand nie zur Debatte oder kam das nochmal zur Sprache?
Also wir haben das ja dann gespürt, dass es aus unserer Sicht keinen Sinn machen wird, da noch ein weiteres Album dann mit der EMI zu machen, weil wenn man ein ungeliebtes Kind ist, dann sagt man sich, nee, das bringt nichts. Und wir haben eigentlich von uns aus herangetragen, dass wir ganz gerne den Vertrag auflösen würden, und man ist dem auch dann entgegengekommen und hat gesagt, also man hätte uns auch auf Eis legen können, insofern war das, sag ich mal, ganz nette Geste.
Ihr wolltet da raus quasi aus dem Vertrag.
Wir wollten raus aus dem Vertrag, wir hätten ja sonst noch weitere Platten machen müssen, und man hätte sie aber immer wieder ablehnen können. Das hätte dann uns daran gehindert, einen anderen Plattenvertrag zu machen, und es wäre trotzdem nicht zu einer Veröffentlichung gekommen. Das war ja genau dieser Knebelvertrag, den wir da unterschrieben. Der hätte das möglich gemacht, aber EMI war in dem Punkt fair und hat gesagt, wir lassen euch da raus aus dem Vertrag, und damit ist die Sache dann eben halt auch erledigt. Genau.
Kommen wir mal künstlerisch zum dritten Album, was ihr dann noch für die EMI gemacht habt. Pigs Might Fly, 1994 erschienen. Und du hast eben gerade gesagt, Berlin, damals die Hochburg der Elektroszene, und wir haben von Einflüssen gesprochen. Ist denn Elektro komplett an euch vorbeigegangen? Offenkundig ja nicht ganz, weil es gibt wohl Songs, hast du uns gesagt, die spiegeln so ein bisschen so die zumindest elektronischen Techno-Einflüsse so ein bisschen wieder. Ja.
Also es ist auch wieder meine Sicht, die Charme war ein Findungsprojekt, die Toulouse also
das erste Album,
die Toulouse war so, sag mal, diese homogene Geschichte, wo der Sound irgendwo in sich geschlossen war. Und die Pigs, würde ich auch sagen, das war die nächste Findungsphase. Also was wollen wir jetzt nach Dream Pop so machen? Weil Dream Pop war so ein bisschen für uns auserzählt. Also das war so ein bisschen das Gefühl, wir können nicht noch ein zweites Toulouse-Album machen. Und jetzt waren eben halt viele Einflüsse zu der Zeit, eben halt Grunge war eben halt eine, was dein Co-Moderator eben halt schon gesagt hat, was ihn so ein bisschen eben halt begleitet hat. Und die zweite große Geschichte war eben halt in Deutschland auf jeden Fall Techno. Und das ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen, und wir haben ganz im Gegenteil, wir haben, sag ich mal, großes Interesse an dieser Bewegung und an diesem Sound gehabt und haben konsequenterweise, würde ich mal behaupten, das dann auch in dem nächsten Album dann auch wiedergespiegelt.
Und da hast du auch einen Song rausgesucht, der auch Single geworden ist, Turkish Honey, also ja. Türkischer Honig. Was übrigens bei dich jetzt als erste Quelle hier haben, ist ja immer die Frage, die Vorab-Single, heute spielt sowas glaube ich nicht mehr so die Rolle, aber damals war es immer ganz wichtig, welches Lied aus dem nächsten Album wird als erstes ausgekoppelt? Ja. Gab es da lange Diskussionen oder habt ihr euch schnell einigen können, weil der Song eben so anders klang als alles, was bisher von Green Hill gewesen ist?
Ich denke mal, dass würde jetzt nicht zu 100% jetzt sagen, dass ich es noch weiß, aber ich glaube, das war eine recht eindeutige und schnelle Entscheidung, dass wir das eben halt auskoppeln. Und Helmut Zerlett hat ja, sage ich mal, da an diesem Song mitgewirkt, hat, sage ich mal, das ganze Programming da gemacht. Bekannt aus
Musiker aus der Harald Schmidt Show, war der Bandleader lange Zeit.
Und der hat uns das eben halt, sage ich mal, die technische Seite des Samplings und so dann eben halt zur Verfügung gestellt, hat das vorproduziert und wir haben dann eben halt, sagen wir mal, die Verfeinerung dann gemacht.
Jetzt hören wir uns mal den Song auch an.
Ja.
Alec, da fliegt mir doch fast der Kaffee aus der Hand. Ja, das ist
die Kopfhörer.
Das ist Green Hell, die eben noch so bezaubernd sphärisch waren, jetzt auf einmal Underworld, dann so Technoid
Underworld.
Nur Spaß.
Unser Gast Frank Hillmann. Zeigt ja den Zeitgeist, ne? Also die Einflüsse, musikalischen Einflüsse.
Ja. Also wir hatten das erst so Breakbeat-mäßig geplant, ursprünglich so in der Vorproduktion, und dann, wie gesagt, haben wir gedacht, lass uns doch mal richtig einen Hau drauf, Rhythmus da irgendwie drauflegen, und ja, das ist bei rausgekommen, und das durchzieht aber jetzt nicht das ganze Album, also das war jetzt so auch, sag ich mal, ist ein sehr experimentelles Album. Wir haben natürlich auch noch so ein bisschen diese Dream-Pop-Shoegaze-Geschichten auch auf dem Album noch hinterlassen, aber es ist eben halt abwechslungsreicher, sind verschiedene andere Einflüsse dann noch dazugekommen. Wir haben uns da ein bisschen ausgetobt und ausprobiert, und um sozusagen eine weitere Ära dann eben halt einzuleiten, um dann eben halt zu gucken, wo geht die Reise hin. Wir haben ja danach noch eine Single veröffentlicht mit Beam Me Up, und da sind ja auch noch elektronische Einflüsse drin geblieben. Also wir haben das dann sozusagen auch ein bisschen weitergeführt.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass wo die Reise hingeht, das passt ja ganz gut. Wir können es ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also die Kernzeit von Green Hell war 1990, Gründungsjahr, und 1999 bist du dann ausgestiegen. Also 9 Jahre gab es die Band. Mhm. Es gab dann schon eine Reunion 2010, vor 15 Jahren. Jetzt gibt es nochmal eine. Und dann ging es aber natürlich musikalisch trotzdem für dich insofern weiter, dass du ja weiter Musik gehört hast. Und wir haben ja heute auch viel versucht, Einflüsse einzuordnen. Es begann alles Mitte der 80er Jahre, als du noch jugendlich warst. Wir haben heute so Begrifflichkeiten gehört wie Noise Pop, Shoegaze, hast du gerade gesagt. Also im Grunde so Indie-Rock, aber mit verzerrten Gitarren, sphärisch, Wall of Sound, alles so Begriffe gefallen. Wie ging es dann in den Nullerjahren, wenn man jetzt musikalisch, du bist ja jemand, der musikalisch das weiter beobachtet, weiter. Also du hast uns im Vorfeld so Stichpunkte gegeben. Chill Wave ist ein Genre. Ist das auch nochmal eine Fortführung dieses melancholischen Noise Pop?
Es war interessant. Also in den Nullerjahren kam das plötzlich dann wieder auf. Also Sigur Rós wird euch sicherlich was sagen. Die isländische Band hat, sag ich mal, sehr stark sich auch diesem Sound gewidmet. Mew, eine dänische Band, die unwahrscheinlich interessant war, eben halt. Es gab verschiedene Bands in den Nullerjahren, und in den Zehnerjahren gab es dann auch aus dem Elektronikbereich plötzlich Leute, die gesagt haben, hey, das ist eigentlich so dieses Sphärische, dieses lass doch das mal mit elektronischer Musik dann auch nachstellen. Und da ist tatsächlich so Anfang der Zehnerjahre so ein Begriff gefallen, der hieß Chillwave, hat eben halt diesen Noise und sphärischen Sound so ein bisschen aus diesem Noise-Pop-Bereich aufgenommen, hat aber das noch mit elektronischen Beats dann unterlegt. Es waren interessanterweise auch eher DJs, die sowas dann eben halt gemacht haben, wie Teen Days, Blackbird und Washed Out, und gab verschiedene Leute, die das eben halt dann so sag ich mal, für sich entdeckt haben, dieses Sphärische zu kombinieren mit elektronischen Sounds.
Da kommen wir jetzt vielleicht zu einer ganz allgemeinen Frage, die wir uns alle dreimal so stellen können. Wir sind, ich nehme uns mal als eine Altersgruppe, und zwar nämlich die Frage, ob dann, du hast gesagt, Chillwave gab es dann, ob das immer weitergeht, wenn man es noch allgemeiner fasst, mit musikalischen Entwicklungen, oder befinden wir uns eher in so einer Retro-Schleife, wo man immer wieder auf Altbekanntes zurückgreift? Ich meine, ihr profitiert ja auch davon, dass es ein 90er-Jahre-Retro gibt, muss man ja auch sagen. Ja. Also wie beobachten wir das? Fangen wir mal bei dir an.
Also ich glaube, wie hieß denn der noch? Simon Reynolds hat ja mal so ein Buch geschrieben, Retromania. Ich habe mir das durchgelesen. Er hat da so einen recht kulturpessimistischen Blick so auf die Musikentwicklung genommen, der schon in den Nullerjahren eigentlich die Zeit sieht, wo es eigentlich nur noch immer wieder eine Wiederholung von Themen und sowas gibt. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Aber es ist schon, sag ich mal, auch für mein Empfinden so, dass das sehr stark eben halt eine Rückbesinnung auf das, was gab es schon mal irgendwann, und wie kann ich das nochmal sozusagen nochmal neu verwerten, und da sind wir auch noch bei einem Begriff. Es geht eben halt heute auch viel um, noch viel stärker um Vermarktung, also sprich auch schon vom Künstler ausgehend, ja, der viel stärkeren Blick auf dieses Feedback, was ich vorhin mal beschrieben habe, wo ich gesagt habe, es stand ja bei uns nicht auf den Plakaten, ob das einer gut findet oder nicht. Heute hast du unmittelbar dieses Feedback sofort, ja, ob das eben halt deine Community annimmt und oder nicht, ja, und du kannst dich eben halt nicht mehr in so eine Bubble begeben, wo du sagst, mich interessiert das Feedback von außen nicht, das funktioniert kaum. Und wenn du es machen würdest, dann ist die Zeit so schnelllebig, dass das, wo du sagst, ich habe hier so einen gewissen Status quo, das morgen vielleicht schon wieder überholt ist. Und also es ist, sagen wir mal, sehr schwierig, heutzutage so zu agieren, wie wir das damals gemacht haben.
Schließt sich an, hast du ja auch die Frage gestellt, weil jetzt der Zentralheizer tretet ja mit Bands aus den nächsten Generationen auf, ohne Eva und Buckwheats. Ja. Das wahrscheinlich automatisch vergleicht man mit sich selbst, wenn man dann Leute sieht, die eigentlich in eurem Alter von damals sind. Da hast du uns ja auch gesagt, da warst du eher überrascht, wie professionell das alles schon für das Alter klingt. Das klingt jetzt wieder so altersweise schon, aber das hast du ja positiv gemacht. Ja,
mir ist das damals bei Giant Rooks eben halt aufgefallen, die ich 2019 in Jena in der Kulturarena gesehen habe.
Simply fantastic.
Genau, in der Kulturarena. Und ich meine, die waren zu der Zeit so Anfang 20, wenn überhaupt, und haben da irgendwie ein Set runtergespielt, wo ich gedacht habe, wie geht das? Also seit wann spielen die zusammen? Also die gab es auch schon eine Weile, aber ich war sehr überrascht, wie professionell das alles so vonstatten ging.
Jetzt die letzte Nostalgiefrage meinerseits aus. Denkst du manchmal so, das ist, glaube ich, ganz schön, jetzt so eher wie so Klassentreffen zu haben, diese Reunions. Bist du ganz froh, dass du heute nicht mehr in diesem Zirkus steckst? Weil damals stecktest oder ihr ja alle mittendrin in den frühen 90ern, haben wir ja sehr ausführlich gesprochen, weil heute ja eben genau diese Regeln gelten würden. Heute würde es wirklich darum gehen, wie kommt ihr bei Insta rüber, Image ist alles und so weiter. Das sind ja heute andere Vorzeichen, wie du gerade beschrieben hast.
Aber das ist, sag ich mal, das ist jetzt sicherlich alter weiser Mann-Weisheit. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht heute nicht mehr das machen wollen, so mit diesen Bedingungen, die heute existieren, weil ich mir dann eben halt diese Bubble fehlen würde. Einfach zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich mache einfach nur das Ding, was ich machen will und schieße das dann raus und gucke, was passiert. Also ich glaube, das funktioniert heute nicht.
Dann sagen wir jetzt nochmal die wichtigen Fakten, Alec. Ne?
Also 22. wir sind auf jeden Fall. Nochmal zur Wiederholung. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt in der Zentralheize. Und das wird wahrscheinlich eine Reunion. Es werden, glaube ich, viele Gäste da sein aus der Erfurter Bubble, aber wahrscheinlich auch umzu, aber eben gerade aus der Zeit. Insofern wird es ein kleines Klassentreffen werden. Mit Green Hill, mit Buckwheats und mit ohne Eva und
Liebe Grüße nach Leipzig an The Cane. So, die kommen nämlich auch.
Sehr schön. Sehr gern. Also wir sind nicht allein. Halten wir das fest. Das wird sich gut besucht werden. Es gibt auch noch Karten, deswegen wir werden dann auch nochmal in anderen Sendungen natürlich darauf hinweisen im Rahmen unserer Veranstaltungshinweise. Und du hast als Gast sehr höflich, Alec, ich hatte das letzte Wort, du hast Frank nochmal einen Titel rausgesucht von einem römischen DJ, wie du es angekündigt hast.
Genau, also ein italienischer DJ, Porcelain Reft war sein Name, also zumindest der Name seines Projekts und der Driftin' In and Out, hatte ich gesagt, ne? Spielen wir jetzt. Genau, Driftin' In and Out.